Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, in unserem Podcast Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Wir, das sind die in der VELKD verbundenen lutherischen Landeskirchen in Deutschland. Mein Name ist Frank Hofmann, ich verantworte die Kommunikation der VELKD. In Hier stehe ich spreche ich mit Menschen, die Theologie und Religion mit spannenden neuen Ideen anreichern. So ähnlich wie Martin Luther vor über 500 Jahren. Mein heutiger Gast ist Uwe Steinmetz. Hallo Uwe, schön, dass du Zeit hattest.
Hallo Frank, vielen Dank für die Einladung.
Uwe, du bist Musikwissenschaftler, Saxophonist, Komponist. Du hast gerade ein ungewöhnliches Buch über Jazz und Spiritualität herausgebracht und du forschst in Leipzig, wo wir gerade sind, zum Thema Musik im Gottesdienst. Dabei bist du gar nicht christlich sozialisiert worden.
Das stimmt, nicht elterlich über die Schule so ein bisschen und der Eintritt tatsächlich auch jetzt in das Christentum, auch in eine Kirchengemeinschaft.
Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du zum ersten Mal Musik in der Kirche gehört hast?
Also Musik hatte ich schon öfter in Kirchen gehört, auch natürlich in der Kindheit, weil ich ja früh angefangen habe, Musik zu machen. Aber das, was mich als erstes erreicht hat, ohne dass ich jetzt theologisch sozusagen informiert dazu gehört habe oder gläubig hingehört habe, war der Klangraum, der anders war. Ein Ort in der Nähe von Hamburg. Wir hatten eine schöne, aber relativ kleine Kirche und dieser besondere Klang von Streichinstrumenten und Chor zusammen mit der Orgel, daran erinnere ich mich, das war ein sehr warmer und freundlicher Klang.
Wie konntest du dich mit dem Gesang anfreunden? Der gehört ja zum evangelischen Gottesdienst einfach dazu.
Ja, ich komme aus der Tradition, wo mein Vater schon gesagt hat, er kann nicht singen. Selber durfte aber, weil seine Mutter, also meine Oma, immer gerne singen wollte, habe dann mit ihr immer Volkslieder gesungen. Daher kam ich übers Singen, habe aber festgestellt, in der Kirche ist dafür auch nicht recht der Platz für die Volkslieder und war dadurch immer, hatte eher so Entfremden beim Kirchenbesuch als Konfirmand. Also ich habe die ganz klassische Karriere gemacht, als Konfirmand Punkte gesammelt und dann war ich schon wieder weg. Und in der Zeit habe ich keine Erinnerung an den Gemeindegesang. Das kam also viel, viel später, als ich in Indien war, in den USA, wo mir die Bedeutung des Gesangs für die gesamte Liturgie total vor Augen stand.
Da kommen wir sicher noch drauf zurück. Kannst du sagen, welche Rolle Musik in der Entwicklung deiner Spiritualität gespielt hat?
Also ich bin über andere Christen, mit denen ich zu tun hatte, arbeite in Indien, in die Missionsarbeit gekommen, habe mit Jesuiten zusammen Veranstaltungen gemacht und habe dann mich sozusagen auf der rein wortbasierten Ebene mit Dietrich Bonhoeffer und mit den Korintherbriefen und verschiedenen Schriften auseinandergesetzt. Die haben mich alle zu der damaligen Zeit als junger Mensch sehr angesprochen. Und dann kam so ein eigentlich sehr bewusster Entschluss, jetzt ich möchte zu dieser christlichen Religion dazugehören, dann eben auch nicht katholischen, sondern zur evangelischen. Das war sehr bewusst. Das hatte aber mit der Musik, die ich gemacht habe, gar nicht so viel zu tun. Die war für mich aber sehr stark schon spirituell konnotiert. Die Verbindung habe ich eigentlich erst später entdeckt durch die Gottesdienste, die ich selber mitgestalten konnte. So ein bisschen merkwürdiger Bogen.
Du hast einen eher künstlerischen Zugang zur religiösen Musik. Ja. Die meisten anderen GottesdienstbesucherInnen wohl eher einen emotionalen. Interessant, dass Musik so unterschiedlich wirken kann.
Genau, ich glaube, das hat mich auch am Anfang sehr bewegt. Also ich habe immer versucht, das Ganze zusammenzubringen. Ich wurde mal angeregt von meinen Lehrerinnen und Lehrern, die Musik, die, wenn mich Spiritualität in der Musik anspricht, dann muss ich auch versuchen, Bogen zu schlagen zu meinen Wurzeln, also zu meinen, damit meine ich die europäischen westlichen Wurzeln an spiritueller Musik, also der Sakralmusik in christlicher Tradition. Und das habe ich dann gnadenlos versucht. Also habe dann relativ schnell das, was ich gelesen hatte, die Bonhoeffer Sachen in ein Oratorium komponiert und das dann aufgeführt in verschiedenen Orten und immer damit jetzt gearbeitet. Ich möchte das sozusagen, das Material, was sich mir erschlossen hat, Orte auch mit meiner Musik verbinden und damit auch neues Material schaffen. Also sozusagen Kirchenmusik schreiben. Das habe ich dann auch immer wieder so ein bisschen frech von mir gegeben über die nächsten Jahre, dass ich jetzt als Kirchenmusiker arbeite. Damit habe ich mir natürlich auch nicht viel Freunde gemacht, weil ich ja auch ein wenig Sachverstand bei Orgeln daherkam. Ich habe gerne immer mit Orgeln und Organisten gearbeitet, aber natürlich nie das Handwerk der Kirchenmusik erlernt dieser Zeit. Das waren also immer so Begegnungsräume auf Dialog und immer, genau wie du sagst, rein vom Künstlerischen inspiriert.
Wie hat man sich das vorzustellen, wenn du auf Basis von Dietrich Bonhoeffer eigene Kompositionen machst? Ist das dann eine Konkurrenz zu von guten Mächten?
Hat man sich das noch anders vorzustellen?
Ich lache, weil ich mir natürlich schon wünsche, es hätte diese Breitenwirkung. Ja. Nein, ich habe ja natürlich eher aus meiner Musiksprache heraus gedacht und dann sind die Worte, brauchen dann auch ein kommentierendes Gegenüber. Es sind also keine gemeinlich singbaren Lieder bei diesem Bonhoeffer Auditorium dabei, was ja für mich damals, glaube ich, völlig okay war. Dadurch gab es auch eine Distanz für die anderen, die das mit musiziert haben. Mhm. Weil es war nicht als liturgische Musik gedacht, sondern als Erzählung des Lebens von Bonhoeffer in einer bestimmten Sortierung seiner Gefängnisgedichte.
Du besuchst ja manchmal auch Gottesdienste, ohne dabei Musik zu machen. Ja. Stört dich dann schlechte Musik bei der Andacht oder kannst du da einen versöhnlichen Filter über deine Ohren legen?
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch eine der größten Bedenken, dass man vom Ästhetisieren dann ausgeht und das auf Gottes anwenden müsste. Das ist zwar ein schöner Gedanke, aber ich bin sehr bescheiden geworden, weil ich ja viel in USA und auch in englischen Kirchen Gottesdienst erlebt habe, manchmal auch mitgestalten durfte. Und da ist mir klar geworden, dass eine Ästhetik auch sehr viel Übung braucht. Die können wir in Deutschland nicht einfordern, weil unsere Universitäten schon die Räume fehlen, um regelmäßig Gottesdienste zu veranstalten. Wenn ich in Oxford bin, ist jeden Tag ein Gebet mit kleinem Chor und oft natürlich auch ein größerer Evensong. Und dann kann eine Tradition entstehen, die auch eine Ästhetik in sich trägt, die ja heute auch viele Menschen in Deutschland erreicht. Aber solange wir das nicht in unseren kirchenmusikalischen Ausbildungsstätten wirklich fast täglich ablaufen lassen, in Verbindung mit der Theologie, können wir keine Ästhetik erwarten. Da bin ich also ziemlich ernüchtert, aber eben auch sehr bescheiden geworden mit meinen eigenen Erwartungshaltung. Und ich sage meinen Kindern immer, das Wichtigste ist, dass wir über die Worte und über die Musik eben zum Gebet kommen. Die Lieder sind ja nun mal Gebete und wir beten jeden Tag mit verschiedenen Stimmen. Heute bin ich erkältet, dann klinge ich anders. Das ist alles in Ordnung. Die Form der geistlichen Haltung ist ja das Entscheidende, was uns in Gottesdiensten prägt, nicht eine übergeordnete Ästhetik. Weil es eben schön wäre, das zumindest in der Ausbildung zu intensivieren.
Ich meine, in anderen Bereichen versucht man ja auch, das Ästhetische mit dem Transzendenten zu verbinden. Im besten Fall wird dann aus dem Schönen etwas Erhabenes. Ich denke da an die Kirchenarchitektur, an Kirchenkunst.
Richtig.
Der Unterschied zur Musik ist eben, dass es sich dabei um eine Mitmachkunst handelt.
Total. Ich denke, wir sollten uns darauf konzentrieren, weil dass es eine Mitmachkunst bleibt, weil wir in einer Zeit leben, in der schon sehr viel vorgeführt wird. Unsere mediale Überfrachtung mit Sachen, die ja auch, wie ich weiß, tausendmal editiert sind. Selbst beim Berliner Philharmoniker, bei jedem Digital Concert Hall Mitschnitt gibt es unglaublich viele Edits. Und das heißt, wir leben in einer Zeit der Perfektion des Vorführens. Und wir müssen unsere Perfektion des Menschseins in einer Dimension des Mitmachens und des, sag ich mal, der Demut suchen, dass wir gemeinsam was feiern können, was singen können, was beten können. Das hat eine ganz andere Kraft und Energie als ein perfektes Audiodokument. Also Schönheit des Erhabenen, die sollte vielleicht eher zur Schönheit des, ja, doch des Kollektivs führen, dass wir können Teil dieser singenden Gemeinschaft sein. Und deswegen ist die Ästhetik ist eine Sache, ist immer schön, wenn man da auch dran arbeiten kann, das entfalten kann, aber letztlich müssen die Leute mitgenommen werden.
Du bist ja mit diesen Gedanken genau an der richtigen Stelle, wenn du Mitglied der Gesangbuchkommission bist, die das neue evangelische Gesangbuch entwickeln soll. Mhm. Da muss vieles abgewogen werden. Einmal die mediale Seite, was wird gedruckt, was wird nur digital angeboten. Vor allem aber gilt es, Vertrautes und Neues abzuwägen. Wie gehst du daran? Mit welchen Kriterien macht ihr das?
Also ein gemeinsames Vorgehen ist durch einen großen Dialog geprägt. Es gibt ja Untergruppen, Suchgruppen, die was einspielen. Dann gibt es Untergruppen, die bewerten. Deren Bewertungen werden aber auch nochmal oder können sozusagen in Frage gestellt werden, diskutiert werden, wenn die voneinander abweichen. Dadurch ist das ein großer dialogischer Prozess, der sehr komplex inszeniert wird, ja auch über mehrere. Meine Rolle dort ist eher jemand, der sozusagen schon die Ästhetik auch mitbringen soll, also ein bisschen was aussagen soll zu modernerer Musik, wie die funktionieren könnte, auch in einem säkularen Kontext, wie Menschen, die richtig sozialisiert sind und die mit den Worten vielleicht gar nicht so viel anfangen können, aber merken, oh, das ist einfach ein toller Song. Dazu kann ich natürlich schon was sagen und meine Kolleginnen und Kollegen von der Popmusik eben auch. Und dann interessiert mich vor allen Dingen das Kriterium, kommen diese Lieder schon aus singenden Gemeinschaften? Und das ist bei der Gesangbuchkommission total spannend, dass es immer Leute gibt, die sagen, ich habe dieses Lied wirklich noch nie gesungen. Das kann sogar auch ein alter Choral sein aus dem Gesangbuch. Ja. Und dann gibt es natürlich andere, die sagen, Moment, also wir singen das immer. Und das ist so spannend, voneinander zu lernen, warum wird denn das immer gesungen und welche Gründe gibt es dafür? Das bringt meistens den Ausschlag. Also es ist wieder dieses Lokale, sag ich mal, fast im Globalen, also diese unglaubliche Reichtum an Liedern über die Jahrhunderte, aber wo sind sie lokal verankert und warum? Und das sind die entscheidenden Kriterien, zumindest auch bei mir, dann mich für ein Lied einzusetzen, egal aus welchem Jahrhundert, wenn dort eine Lebendigkeit spürbar wird für Menschen.
Stimmt es, dass das bundesweit gemeinsame Liedgut als Buch und die regionalen Lieder nur digital vorliegen werden?
Ja, ich glaube, die Tendenz kann man so allgemein auch bekannt geben. Das wird einen Kernbestandteil geben von vielleicht 500 Liedern, der gedruckt vorliegt. All Teile, insbesondere auch das Plattdeutsche, wird also ja digital vorhanden sein. Aber verständlicherweise, der Vorteil ist dann, durch die digitalen Ergänzungen kann man natürlich auch noch über die nächsten Jahre was zufügen. Das bedarf also einer weiteren Pflege. Und es kann auch dazu führen, dass es nochmal eine stärkere Identifikation gibt mit so einem gemeinsamen, ja doch Klangkörper an Liedern der letzten Jahrhunderte, der für alle Christen und Christinnen bedeutsam ist. Und da gibt es auch einen historischen Bestand, der hymnologisch wichtig ist, aber wo vielleicht schon klar ist, dass das Lied hat sozusagen seine Zeit und Relevanz dann doch stärker gehabt als heute.
Ursprünglich war das neue Gesangbuch ja für 2024 vorgesehen. Was hältst du denn jetzt für realistisch?
Ja, also das Gedruckte, soweit ich das zurzeit weiß, da bin ich aber nicht der Chef der Gesangbuchkommission, da wäre ein anderer bessere Auskunftgeber, ist gegen 2028 zu erwarten, eine gedruckte Ausgabe. Es wird aber in den nächsten Jahren, vermutlich auch schon nächstes Jahr, so kleine Testläufe geben mit einigen Liedern und das wird dann so sukzessive vorgestellt. Aber es ist schon ein Prozess, der jetzt noch ein paar Jahre läuft.
Das evangelische Gesangbuch wird in diesem Jahr 500 Jahre alt. Um die Jahreswende 1523-24 erschien in Nürnberg das Acht-Lieder-Buch als erste reformatorische Liedsammlung. Im Laufe des Jahres erschienen noch zwei weitere. Du hast dir eine ganz besondere Aktion zum Jubiläum ausgedacht, das Global Songbook, gefördert vom Lutherischen Weltbund. Kannst du das Projekt und seine Entstehung näher beschreiben?
Ja, ich bin vom Acht-Lieder-Buch ausgegangen als Flugblattsammlung, von einer gewissen Dringlichkeit festzustellen, wir brauchen Skizzen von einigen Liedern, die sich in Gemeinden etabliert haben. Und es ist eigentlich ein schönes Gefühl, das mit derselben Flüchtigkeit sozusagen heute zu schauen, welche Lieder entstehen denn gerade. Mit gerade meine ich jetzt den Zeitraum, also diesen Jahres, aber auch die letzten 50 so ungefähr. Und welche Lieder aus der Tradition werden dann eigentlich doch in den verschiedenen Regionen des weltweiten Luthertums immer wieder gerne gesungen. Eine feste Burg ist sicherlich kein Geheimnis, dass das Lied überall auftaucht in allen Kulturen. Und das Acht-Lieder-Buch hatte 8 Lieder. Das Global Songbook hat insgesamt dann so um die 200 Lieder. Die kommen aus 7 Weltregionen und einer historischen verbindenden Weltregion, eben die Kurele Luthers und auch einige der Erweckungszeit. Also das heißt, wir haben dann auch sozusagen so 8 Strömungen, aber nicht 8 einzelne Lieder, sondern 8 Strömungen, die verschiedene Lieder versammeln.
Und das kommt noch in diesem Jahr raus und genau. Du wirst es in einem Festival vorstellen, ne?
Ja, Ende Juni, genau. Ende Juni gibt es ein Festival in Wittenberg. Auch eine Fachtagung dazu, das findet man über die Evangelie-Akademie. Dann halt läuft gerade jetzt in die Werbung. Es gibt sehr viele aktive Teilnehmer, die aus den verschiedenen Weltregionen des Luthertums kommen, in Workshops über ihre Arbeit berichten. Und es wird Diskurse geben sozusagen zu dem musiktheologischen Erbe Luthers. Also die Prozesse, die wir gerade erwähnt haben, auch so ein bisschen wie sind die relevant für die Gegenwart. Und dazu geben natürlich Menschen, die heute Kirchenmusik machen, auskommen ins Gespräch. Dann haben wir aus dem internationalen Kontext John Belder aus der Iona Community oder aus Skandinavien viele der zurzeit führenden Kirchenmusikerinnen und so weiter. Also es wird ein spannender Rahmen, was mich immer sehr freut.
Du hast dich im Rahmen deiner wissenschaftlichen Arbeit intensiv mit der Musiktheorie Martin Luthers befasst. Die war ja damals erstaunlich innovativ.
Genau, also er führt so verschiedene Strömungen zusammen, die natürlich, also ähnlich wie bei Bach kann man nie sagen, Luther hat alles gemacht, genauso wenig wie Bach ein Genie war ohne allen anderen Kleinmeister. Aber also Luther bündelt zu einem Zeitpunkt die mittelalterliche Musiktheologie in der Lehre von den Künsten, wo die Musik eine ganz wichtige Rolle spielt und verbindet das mit seiner eigenen Theologie, dass es einen Anspruch gibt, mit der Musik sozusagen theologisch zu arbeiten. Einmal auf einer Ebene, die das geistliche Volkslied sehr prägt, also wie kann ich in verständlicher Sprache jetzt Theologie, meinen eigenen Glauben auch bekennen und teilen, auch außerhalb von Kirchräumen. Gleichzeitig war es ihm ein Anliegen und das ist sozusagen das Novum, diese Verbindung, dass die Vielstimmigkeit, die gerade auch entstand, die vielstimmigen Satztechniken, dass die gepflegt wurden mit neuen Liedern. Und genau das findet sich ja schon in den ersten Gesangbüchern, dann schon ab 1520. Das war ihm also wichtig und ich denke, das war so ein Ansatz, der nochmal aus mittelalterlicher Sicht die Musik des Himmels mit der Musik der Erde verband. Das passte total zu seiner Theologie, zu sagen, dass Gott ist Mensch geworden in Jesus Christus und Musik als Gottesgabe ist auch unter uns und muss sozusagen auch zum Tanzen anregen können, muss zum Mitmachen sein. Deswegen sehe ich da auch tatsächlich einen direkten Strang, nicht nur über die Kantatentradition Bachs mit all den wunderbaren Choralkantaten, nicht nur über die Gesangbücher, sondern natürlich auch zum Gospel, natürlich auch zu allem, zum Soul, zum Hip-Hop, der religiös inspiriert ist in unserer heutigen Zeit, mit dieser Stringenz zu sagen, ich arbeite auf Basis meiner eigenen Glaubenserfahrung mit Musik und nutze sie als Gabe Gottes außerhalb von Kirchenmauern.
Die evangelische Kirche versteht sich ja immer als eine Kirche des Wortes. Aber soweit sie sich auf Luther zurückführt, müsste sie eine Kirche des Wortes und der Musik sein.
Genau. Nun gibt es oft den Kurzschluss, das ist das, was mir oft auch passiert, dass die Lieder auf die Worte wiederum reduziert werden. Also es gibt, glaube ich, niemanden, der nicht sagt, für uns ist das Singen nicht wichtig in Gottesdiensten. Aber dann wird, wenn es darum geht, welche Lieder wir singen, dann doch sehr genau auf die Worte geachtet. Und man vergisst dabei das, was Luther ja wichtig war, dass es eine Unverständlichkeit gibt, ein mystisches Erleben in der Musik selber. Da ist nicht die Analyse des Textes das letzte Wort nochmal. Sondern es ist der Gesamtklang, der da entsteht und mit dem ich künstlerisch arbeiten kann. Und das finde ich so ein bisschen, diese Dimension, die scheint jetzt fast nebensächlich zu sein, das ist eigentlich die entscheidende. Beide wissen, wie oft sich dann doch ein gewisser Streit entfachen kann an Liedern, die dann doch zu einfach sind oder doch zu kompliziert und so weiter. Aber nur aufgrund ihrer Texte. Es kommt ja jeder selten um die Noten. Mhm. Und mir geht es eher darum, das zusammenzuführen, dass die Musik gut singbar ist und dass die Worte, derer vieler gesprochen werden können, dann die Komplexität entfalten, aber die Lieder müssen eigentlich zusammenführen, eine Gemeinschaft schaffen, die singt und mit der Musik kann man dann auch viel weiter arbeiten. Und das ist mir jetzt bei dem Global Songbook extrem wichtig geworden, weil auch dieses Wort betonte natürlich erstmal auch eine Qualität ist für die deutschen Kirchen oder der westlichen Kirchen. Die Lieder, die ich jetzt aus afrikanischen Ländern gesammelt habe, das sind Singrufe, das sind Gebetsrufe, liturgische Lieder, die entfalten aber eine Riesenkraft, wenn man die wiederholt und mit denen arbeitet. Und ich glaube, wir, wie gesagt, für mich hat das viel mit Demo zu tun. Wir sollten hinhören. Wir feiern den Christen weltweit ihren Glauben und da hat die Musik genau diese Kraft. Ich hatte neulich ein Erlebnis, wo jemand sagte, sie haben mit ihrer Gemeinde sich zusammengesetzt, es war in Namibia, und haben einfach überlegt, na, wir haben diese ganzen Gesangbücher, da kommen ständig neue Lieder. Welche wollen wir denn eigentlich? Und haben für ihre eigene Gemeinde, das kenne ich auch aus einer Leipziger Gemeinde hier, ein eigenes Lehrbuch gemacht. Und dann sind sie einen Schritt weiter gegangen. Ich fand das fantastisch, was der erzählte, weil die haben eine kleine Gruppe gebildet, ging dann fast ein Jahr mit Aussuchen von Liedern. Und dann haben sie irgendwann festgestellt, ja, letztlich, es geht ja gar nicht um diese ganzen Stile, die Diskussionen, die sonst immer kommen, das Lied ist zu modern oder ist zu alt, weil sie auch alle Generationen beteiligt hatten. Es ging wirklich um die Haltung, die Art, wie das Ganze musiziert wurde in Gottesdiensten. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir auch mit dem neuen Gesangbuch oder ich jetzt auch mit diesem Projekt natürlich hin möchte. Es geht darum, wie feiern wir Gottesdienste. Und dazu ist eben laut Martin Luther die Musik unglaublich wichtig, aber eben nicht nur die Lieder mit ihren Worten, sondern wie können wir die Musik gestalten, welche Haltung singen wir eine feste Burg und wie arrangieren wir das Ganze. Und das dann wird spannend, auch für mich als jemand, der aus der Musik herkommt.
Jetzt wird mir plötzlich die Erzählung vom Turmbau zu Babel klar. Die haben zusammen erst gesungen und da haben sie sich noch verstanden. Und als sie dann anfingen zu reden, war es damit vorbei und es ging in die Hose. Wie stellst du dir den Einsatz des Global Songbooks ganz konkret vor? Wird mir das künftig der Küster zusätzlich zum evangelischen Gesangbuch in die Hand geben?
Also ganz praktisch gesehen wird es eine kleine Auflage geben, die verteilt wird. Das ist kein kommerzielles Projekt, sondern, wie man so schön sagt, ein Grassroots-Projekt. Das machen wir auch wegen der Copyrights. Die Künstlerinnen und Künstler, die beteiligt sind, schenken uns die Stücke zur Verwendung für eine Druckauflage und danach sind sie online. Benutzbar, eine große Auswahl aus diesen Liedern jedenfalls, können frei eingesetzt werden. Dadurch ist das Buch auch kein systematisches Gesangbuch, derer es ja in den einzelnen Ländern auch schon viele gibt, sondern es ordnet sich in drei Kapiteln: Pilgrimage, Freedom and Belonging, also Pilgern, Freiheit und Zugehörigkeit oder Heimat. Mhm. Und diese haben jeweils vier kleine Unterkapitel. Das Pilgrimage beginnt also mit den ganzen Liedern, die in den Gottesdienst hineinführen und vorstellen bei dem Heimat. Gefühl habe ich am Ende auch Lieder, die in die Sendung gehen. Also diese Pilgrimage, Freedom und Belonging sind gleichzeitig die Oberstruktur für einen gesamten gottesdienstlichen Bogen. Das heißt, das Buch hat 12 Kapitel und führt durch einen gesamten Gottesdienst. Und gestaltet zurzeit Andachten in Leipzig mit den Liedern aus dem Buch und greift also sozusagen immer an diese Schubladen, die ich da aufmache. Das ist natürlich gar nichts Neues. Gleichzeitig ist es aber so, dass es nichts anderes gibt. Ich hatte neulich eine lustige Diskussion, weil ein Pfarrer sagte, ja, das sind ja keine Lieder für die Konfirmanden oder das ist doch kein Lied zum Wandern. Oder das stimmt. Aber ich hoffe, dass all die Lieder, egal ob das nun ein Sendungslied ist oder ein Kyrie, dass man die natürlich auch mal außerhalb der Gottesdienste singen kann. Aber ich habe gemerkt, die verlässliche Qualität aller Lieder, jedenfalls laut Luther, entschied sich natürlich, ob die passen in seine Form der Messe. Und wir greifen wirklich auf die Form der Messe zurück. Bei wir meine ich jetzt die ganzen Menschen, über die ich die Jahre jetzt auch arbeiten durfte. Und war ja ein großer Prozess mit vielem Austausch, wo viele jetzt auch nochmal nach Wittenberg kommen. Und das war ein Geschenk, nochmal zu gucken, was eint uns denn? Ja, uns eint schon, dass wir Gottesdienst feiern wollen, auch mit einer Liturgie, auch mit der gesetzten alten Form. Und dann kann das Neue da seinen Platz finden. Aber wir sammeln jetzt nicht beliebig neue Lieder, die irgendwie auch schön sind oder passen, sondern der Gottesdienst muss erfüllt und gefüllt werden mit Liedern.
Okay, wenn ich das recht verstehe, werden es also immer ganz besondere Gottesdienste sein, in denen das Global Songbook eingesetzt wird. Das ist nicht so für die Rosinenpickerei gedacht, sondern kommt zu seiner Blüte nur in der Gesamtkomposition des Gottesdienstes.
Ja, das wäre eigentlich ein Wunsch. Natürlich kann man daraus auch ganz kurze Andachten gestalten. Dazu gibt es eine kurze Handreichung, dass man jetzt 4 Lieder nimmt aus verschiedenen Bereichen für eine Tagesandacht. Aber es soll zum kreativen Arbeiten anleiten. Es soll ja auch das, was es schon gibt, an gut durchdachten Gesangbüchern gar nicht ersetzen, sondern ergänzen durch neue Lieder. Und vor allen Dingen, was mir sehr wichtig ist, was ich mir erhofft hatte, ist, dass es eine Netzwerkfunktion bildet für die Menschen, die im lutherischen Kontext mit neuerer Kirchenmusik arbeiten, verschiedenen Ländern. Und die durch das Buch zum einen einmal kurz ein bisschen zusammengeführt werden, an vielen Ecken und Enden sich kennenlernen und hoffentlich dann weiter auch zusammenarbeiten können. Denn ich habe das Gefühl, diese ständige Übersetzungsarbeit des Evangeliums und unseres evangelischen Glaubens, auch durch Musik, die braucht natürlich irgendwo Ankerpunkte und Netzwerke. Und die Netzwerke müssen wir selber bilden, möglichst offen sein. Deswegen soll das Buch eben auch keiner Struktur folgen, die vielleicht nur typisch ist für deutsche Gottesdienste, für amerikanische.
Du hast gerade ein Buch veröffentlicht über Jazz und Spiritualität. Ich darf mal einfach frei heraus sagen, dass das für mich total horizonterweiternd war. Ich mochte bislang überhaupt keinen Jazz, obwohl ich viel Musik höre. Aber du führst durch deine Erklärung und die 50 Hörbeispiele, die ganz einfach mit QR-Code eingebunden sind und parallel zum Lesen verfolgt werden können, so nachvollziehbar in diese Musik ein, dass ich gebannt dabei geblieben bin. Auch wenn jetzt nicht alle Titel auf meiner Personal Playlist landen werden, konnte ich sie plötzlich intellektuell verstehen. Ich habe mich dann aber gefragt, ist Jazz nicht zu intellektuell, um überhaupt spirituell zu wirken?
Ja, du siehst mich erstaunt, weil das ja nicht so die Tradition des Jazz war. Er hat diese Emanzipationstendenzen gehabt. Jazz war eine Musik, die sich von Gospel und Spirituals emanzipiert hat als schwarze Musik. Natürlich schon mit dem Verständnis von Kunst. Aber sie lebt ja vom individuellen Klang und auch vom Kollektiv, was es musiziert. Nochmal eine ganze Ecke persönlicher und deswegen auch für mich erstmal keine Musik, die intellektuell verstanden werden will. Gleichzeitig ist es aber eine Musik, die von den Menschen immer selber intellektuell durchdrungen wurde. Darauf weise ich ein Buch drauf hin. Louis Armstrong, der sehr emotionale Musik gemacht hat, die viele Menschen, glaube ich, verstehen, ohne dass sie seine Musik nachlesen müssten. Aber gleichzeitig war ihm eben wichtig, wie Spiritualität und, wie er sagte, Kirche in seiner Musik ist. Damit weise ich in dem Buch drauf hin. Und das ist für mich ein ganz weiter Bogen, der vielleicht für die Hörenden jetzt auch spannend ist. In Deutschland gab es ja eine Jazz-Tradition, die rein, sag ich mal, jetzt intellektuell konstruiert war erstmal. Also man hat zum einen mit großer Empathie Lieder aus dem exzellenten schwarzen Jazz gehört in Deutschland. Haltungsmusik, das war auch noch sozusagen alles Jazz, Swing. Alles gut in 50er Jahren, aber der deutsche Jazz, der war natürlich, ich mache das jetzt ein bisschen ironisch, natürlich besser, denn der hatte auch noch intellektuelle Spitzen. Und der kam natürlich auch mit Menschen wie Peter Brötzmann, überragender Musiker aus einer ganz intellektuellen, künstlerischen Ecke. Und dadurch hat sich in Deutschland so ein Kunstverständnis von Jazz ausgebildet, was mir auch mal wieder gespiegelt wird, auch in Bezug auf Jazz und Kirche. Jazz wird auch viel zu intellektuell. Da muss ich dann immer schmunzeln, weil ich denke, das hat nichts mit meinem Erleben zu tun. Ich kenne ja nur wirklich viele Jazzmusiker, die definitiv nicht, sag ich mal, den intellektuellen vielleicht Erwartungshaltung unserer Kultur entsprechen. Und auch viele junge Menschen, die von Jazz sofort mitgerissen sind. Aber es hat oft mit der Enge zu tun, mit der Menschen Jazz verstehen wollen. Mhm. Also du müsstest dich dann auch fragen, was ist für dich Jazz? Dann wird es ja spannend. Mir geht es darum zu sagen, Jazz ist eher eine Haltung, die Stile kreiert hat. Mhm. Zusammen Musik zu machen, dann kommen neue Stile raus. Mhm. Einige sind definitiv stärker expressiv und vielleicht zu krass zum Anhören. Andere sind total leichte Hintergrundmusik und dadurch kommen auch ständig Verwirrungen zustande. Das ist noch Jazz oder ich mag ja Jazz gar nicht, weil jemand dann ständig nur Free Jazz gehört hat oder so. Also, aber dazu lädt das Buch ja ein.
Genau.
Ja, das ist die Idee.
Du zeigst in deinem Buch, dass der Jazz im Gospel und im Blues tiefe spirituelle Wurzeln hast. Dann gab es aber eine Gegenbewegung. Das machst du an dem Beispiel We Shall Overcome deutlich. Ein säkularer Protestsong, der ursprünglich I Shall Overcome hieß und ein inniger Klagepsalm eines einzelnen versklavten Menschen war. Hat dich das erstaunt? Gab es da einen Kipppunkt vom Spirituellen zum Säkularen?
Nee, das hat mich schon fasziniert. Denn das ist so schwer nachzuvollziehen bis heute, die historischen Quellenlagen. Man merkt, wie eng Musik jeglicher Couleur sich mit der Gesellschaft verbunden hat. Und als es die Arbeiterbewegung gab, politisch, die haben dann angefangen, aus ganz verschiedenen Gründen, so ähnlich wie Black Lives Matter, dann zu sagen, wir singen die Musik der Menschen, die noch stärker unterdrückt sind, denen es noch schlechter geht. Und dann einmal Kirchenlieder zum Vorschein und einige Melodien, wie jetzt I Shall Overcome, wurden dann zugeschaltet. Das wirkt fast zufällig, weil es so unglaublich schnelle Dynamiken entfaltet, bis dann ein Lied mit zufällig dem richtigen Text an der richtigen Stelle ist. Aber das ist so, das Faszinierende natürlich daran, was immer überraschend bleibt, wenn man in Musikgeschichte eintaucht, was auch die Lebendigkeit ausmacht und weswegen ich auch eine Relevanz diesen Liedern zuspreche. Jetzt auch bei der Auswahl für das Global Songbook, wo tatsächlich We Shall Overcome in einer ganz kurzen Arrangement und gekürzter Form da ist als Kyrie-Ruf, weil die Menschen erreicht haben, abgeholt haben, Identität geprägt haben, auch wenn vielleicht eben, wie du sagst, der Ausdruck säkularer wurde. Ich würde sagen universeller. Aber das ist auch ein Test. Kann Musik so universell werden, dass sie Menschen jenseits aller religiösen Dogmen denn ansprechen kann. Das finden wir ja auch bei den ganzen Weihnachtsliedern. Und das ist mir schon wichtig, diese Dimension. Beweist für mich letztlich die Kraft von Martin Luther, also die Martin Luther auch der Musik zugesprochen hat, dass sie wirklich eine Gottesgabe ist.
Du greifst dir dann zwei Ikonen des Jazz heraus, die die Musik wieder zum Spirituellen zurückgeführt haben.
Ja.
John Coltrane und George Russell. Waren das die Propheten des Spiritual Jazz?
Ja, nebst den ganzen, die dann um sie herum gearbeitet oder mit denen sie gearbeitet haben, genau. Und der eine Intellektueller, also bei George Russell, den es um eine Musiktheorie ging, die mit Spiritualität verbunden war, ganz stark. Und da war eben auch nicht der Einzige, sondern in seinem Umfeld gab es immer mehr Musiker in den Jahren, die gesagt haben, wir brauchen eine Theorie, die spirituell, philosophisch auch Musik erklärt, eben weil sie auch afrikanische, panafrikanische Dimensionen beinhaltet. Und John Coltrane war jemand, der einfach aufgrund seiner eigenen Prägung, ein ganz ungewöhnliches Leben gelebt hat, für den Spiritualität später im Leben ein entscheidender Anker wurde. Und dann war er konsequent und sagte, wenn das mein Anker ist, muss das durch alles durchdringen, was ich mache. Und zum Glück war er damals so berühmt, dass das sozusagen so für andere Leute sofort erreicht hat. Und das hat wirklich den Jazz verändert, hin zum Spiritual Jazz. Und darüber, genau, geht es auch im Buch, dass es dann so einen Schwenk wieder gab von den Säkularisierungsbewegungen und auch Intellektualisierungsbewegungen hin zu einer tiefen Emotionalität, die auch spirituell erlebbar werden durfte.
Du unterscheidest in deinem Buch Spiritual Jazz, Liturgical Jazz und Sacred Jazz.
Ja.
Spiritual Jazz ist der umfassende Begriff. Sacred Jazz meint geistlich inspirierte Musik, wie früher in der Klassik die Messen.
Ja.
Und der Liturgical Jazz ist direkt zur Verwendung im Gottesdienst gedacht, richtig?
Ja, der kam aus der Zeit. Also das kam alles um die Mitte der 60er Jahre zum Vorschein, auch in Deutschland teilweise schon, dass es so Jazz-Gottesdienste, die mit Jazz gearbeitet haben, also liturgisch gedacht haben. Ich würde aus heutiger Sicht sagen, dass es quasi eine Kontinuität war in der Kirche zu sagen, wir versuchen Popmusik, die Zeit, die die Jugendlichen singen, zu integrieren. Und das heißt, die Pfarrer und Pfarrerinnen, die damals mit Jazz arbeiteten, bis heute, die das dann als Gegenwartsmusik begriffen. Da Jazz heute nicht mehr so eine Musik ist, die so bei Spotify ein großes Segment einnimmt, würde ich sagen, ist ein Popgottesdienst heute. Derselbe theologische Ansatz oder liturgische Ansatz. Aber in den 60er Jahren war es anders, da war eben noch viel von Jazz im Radio zu hören und deswegen gab es auch einige Kirchen, die da auf ganz großen Schwerpunkt gelegt haben. Und John Coltrane ist in einer dieser Kirchen in St. Peters halt beerdigt worden, als jemand, der sonst sagte, er will mit seiner Musik nie in Kirchen auftreten, aber es war so ein Identifikationsort auch für Jazz. Der Sacred Jazz ist das, was unabhängig von Spiritual Jazz bis heute eigentlich noch so Bestand hat. Sacred Concerts von Duke Ellington werden mit seiner meist aufgeführtesten Werke, manchmal auch ein bisschen mit religiösen, liturgischen Rahmen aufgeführt. Das ist schon ein interessantes Erbe. Und das geht natürlich bis in die Moderne, ständig neue Jazzmessen und so weiter. Also das ist ein interessantes Feld, wenn man dann da eintaucht.
Du schreibst, dass 1956 in Halle an der Saale ein Jazzgottesdienst mit über 2000 BesucherInnen stattgefunden hat. Das konnte ich kaum glauben.
Ja, also ich habe ja teilweise noch mit Menschen gesprochen, die so fast Zeitzeugen sind über die Jahre. Und mir wurde mal wieder versichert, dass so viel Platz wäre in der Marktkirche. Das kann man sich ungefähr vorstellen. Also auf jeden Fall gab es einen Riesenandrang zu dieser Veranstaltung. Neue Musik in der Kirche hieß das damals. Was mich sehr bewegt hat, ist die Ansprache damals von Theo Lehmann, dem Pfarrer, der das organisiert hat. Der sagte, warum laden wir eigentlich ein, solche Musik zu hören, die von Menschen, die singen jetzt amerikanische Musik. Was soll das? Das ist eigentlich eine perfekte Einleitung. Das könnte auch zu uns heute passen. Warum hören wir uns jüdische Musik an? Warum hören wir uns amerikanische Musik an? Und dann sagte er, ja, es ist die Haltung, die dahinter steht. Diese Lieder haben eine Geschichte von tiefer Menschlichkeit, die wir auch brauchen. Und Kirchen sind dazu da, die Türen zu öffnen für Menschlichkeit, für Ausdruck des Menschlichen jeglicher Couleur. Und wir versuchen das in den Mittelpunkt auch unseres Christseins zu stellen, wie wir uns öffnen für das Menschsein der Gegenwart aus globaler Perspektive. Also ich übertrage das jetzt ein bisschen moderner, aber das ist meine Hoffnung natürlich auch für heutige kirchliche Arbeit mit Gegenwartsmusik, dass dahinter steht. Nicht zu sagen, das ist jetzt ein Stil, der muss auch noch in die Kirche, sondern zu sagen, die Türen sind offen für das, wie Menschen heute ihren Glauben ausdrücken.
Hat denn dieser Gottesdienst damals eine Tradition begründet? Ging das weiter?
Das ging weiter in der Studentenarbeit. Das Verständnis damals von Jazz war ein historisches. Die haben Dixieland gehabt und Blues und Gospels gesungen, gar nicht so sehr den Jazz, der dann parallel auch in Westdeutschland meinetwegen und in Ostdeutschland schon gespielt wurde, sondern eher so ein etwas leichter konsumierbarer Jazz. Auch so ein bisschen pädagogisch, jetzt singen wir hier ein Gospel, einfach um sich zu verdeutlichen, welche Geschichten die Lieder haben. Aber das hat dann Lehmann natürlich weitergemacht, auch in der Studierendenarbeit, und hat ja auch ein großes Jazzarchiv über die Jahre mit Schallplatten gesammelt und dokumentiert.
Spielt eigentlich das Thema kulturelle Aneignung im Jazz eine Rolle? Es wäre ja undenkbar heute, dass du ein literarisches Buch über die Unterdrückung von POC schreibst. Jazz ist aber in seinen Wurzeln schwarze Musik. Wird das problematisiert?
Ja, das ist ein sehr, sehr großes Thema. Also ein Blick auf die Seiten der Deutschen Jazzunion, das ist so der Zusammenschluss von vielen Jazzmusikern, zeigt, dass es dazu extrem viel Material gibt. Podien, Foren und Publikationen, um zu verstehen, wie findet Auseinandersetzung mit einer anderen Kultur statt, so in diesem Grenzbereich zwischen Aneignung, Kopieren, aber eben auch natürlich des dialogischen Miteinanders. Das ist für mich ein bisschen eine positive Botschaft als Jazzmusiker immer geblieben, dass zum einen geschichtlich sich gezeigt hat, dass Jazzmusikerinnen selten ideologisch gearbeitet haben. Mangelsdorf, ein berühmter deutscher Jazzmusiker, hat mal gesagt, Jazz kann man nicht zum Marschieren verwenden. Da hat er recht auch. Das sieht schon in New Orleans anders aus, wenn es Beerdigung geht, wo man zwar läuft, aber es ist eben keine Musik, die ideologisch einsetzt. Obwohl das gerne eben auch in der Presse rezipiert, so wird, dass man sagt, das ist Protestmusik, ja. Aber wenn es nur Protest wäre, dann könnte man ja auch nur schreien und nur Worte sagen. Also es geht immer ums Musizieren gemeinsam und gemeinsamen Klang. Und das ist für mich ein Prozess, der gesellschaftlich eine große Kraft hat, jenseits der Debatte um eine Aneignung, wo ich ja jemand anderes etwas wegnehme. Hier entsteht eben immer, egal ob das eine rein schwarze Band ist aus einem Ort oder eine globale Band, es entsteht immer ein eigener Klang untereinander durch diesen Austausch des gegenseitigen Hörens und Machens. Und das halte ich für eine extrem wichtige Zukunftsbotschaft, dass die improvisierten Musikformen mit sich bringen. Findest du ja auch in arabischer Musik, in indischer Musik. Das improvisierende Musikmachen heißt immer, es gibt zwar Standards, aber die Musikästhetik passiert in dem Moment, wenn wir zusammen spielen. Und alle Kulturen der Welt haben eigentlich dieses improvisatorische Element, außer die Kultur der interpretierten Musik, der westlichen Kunstmusik, die deswegen auch so besonders Wert darauf legt, was diese Debatten eigentlich auslösen können. Es ist okay, dass ich Musik aus einer anderen Kultur mir aneigne. In anderen Kulturen wiederum ist es oft unmöglich, ohne dass man gemeinsam musiziert, diese Erfahrung zu sammeln. Und das ist meine Erfahrung aus afrikanischen, aus arabischen, aus asiatischen Kulturen, dass ich natürlich, wenn ich mit einem Instrument da bin, mitspielen soll und darf. In der Regel ganz schnell merke, was ich alles nicht kann und nur durchs Zuhören gemeinsam funktionieren kann. Aber das ist eine Erfahrung, die darf ich als Künstler sammeln und die, da bin ich dankbar in einer Zeit, wo die Debatten oft, sag ich mal, so ein bisschen abheben, jenseits dessen, was wir als Menschen zurzeit brauchen. Wir brauchen Solidarität, Zuhören, offenes Herz füreinander und weniger Abgrenzung.
Das heißt, der Vorwurf der kulturellen Aneignung kann nur aus dieser relativ schmalen westeuropäischen Perspektive entstehen, wo man die Musik als Reproduktionsprozess einer vorgegebenen Partitur auffasst und nicht als gemeinsames Event, an dem alle teilnehmen.
Richtig, was aus sich gar nicht anmaßen, Standard zu setzen. Das ist, glaube ich, oft, ich habe das mit an einem Beispiel exerziere ich das gerne durch. Es gab immer Zeitungsberichte über eine Reggae-Band, die Reggae gespielt haben und der Club in Zürich hat dann das Konzert abgebrochen oder nicht, dann den zweiten Tag geschlossen und gesagt, das machen wir nicht mehr. Weiße Musiker können kein Reggae authentisch spielen. Maßen sich an, diese Kultur zu klauen. Und es hängen sich alles daran auf, dass sie eben auch Rasta-Locken und so weiter tragen. Diese Rastafari-Frisur kommt natürlich jetzt gar nicht aus Jamaika, sondern kommt dann auch nochmal aus Indien und wandert auch schon um die Welt. Und die Frage ist, haben jetzt eigentlich die Menschen in Jamaika schon eine indische Kultur sich angeeignet und was machen jetzt die armen Schweizer auch noch damit? Da wird es dann schnell auch so ein bisschen absurd, weil wir begreifen können, Kunst und Kultur hat sich nur weiterentwickelt durch Wandern. Nur durch Aneignung kann Kultur wachsen. Dass wir damit respektvoll umgehen, ist total klar. Und dass die Ausbeutungsmechanismen, die existieren, gerade in der Popmusik, ich würde auch sagen, in einer hierarchisch geprägten Musik, die westliche Konzertmusik, wo das auch wirklich Strukturen gibt, die hierarchisch sind, Machtstrukturen sind, da müssen wir sehr aufpassen. Es kann eben auch nicht sein, dass man nur Beethoven in Asien spielt und sagt, das bringt die Menschen zusammen. Es wäre auch schön, wir würden mehr asiatische Musik in Deutschland aufführen. Und das muss man sich auch bewusst sein. Es gibt eine Seite, die die westliche Musik ganz, ganz stark hierarchisiert, die mit großen Macht und kommerziellen Power dahinter steht, was Menschen sozusagen hören, warum Menschen jetzt überhaupt noch Reggae hören. Und deswegen ist es ein doppelbödiges Schwert zumindest. Aber als Musiker, denke ich, sollten wir das Positive betonen und die Diskussion vielleicht dann an der Stelle den akademischen Einrichtungen überlassen. Kulturelle Aneignung ist jedenfalls technisch gesehen in der Musik immer notwendig für einen gewissen Zeitpunkt.
Du entwickelst in deinem Buch eine Trinität von Fire, Truth und Prayer, also Inspiration, Wirklichkeit und Gegenüber, wenn man es mehr theologisch fasst. Musikalisch entspricht dem das Kraftvolle, das Analytische und das Kommunikative. Ist das deine Idee und wie bist du darauf gekommen?
Ja, das ist meine Idee, aber das ging ein halbes Jahr so, dass ich immer wieder überlegt habe, wie strukturiere ich das Buch und ich habe überlegt, was ist das Fundament, was Menschen verschiedener spirituellen Praktiken zu mir sagen, worum es in der Musik geht. Einige sagen, für mich ist das Musik machen wie Gebet, die anderen sagen, it has to be played with fire, diese Energie muss da sein und die anderen sagen, ich habe da eine höhere Wahrheit, die ich irgendwie in der Musik. Dann kam ich auf diese drei Kapitel und habe dann für mich einen historischen, also in den Jahren Erzählstil gesucht, der sie anordnet. Das ist natürlich ein Konstrukt von mir als Geschichtenerzähler, man kann das auch umdrehen. Aber ich bin schon überzeugt, dass das quasi ohne die Energie, die das Ganze in vielem Leid und viel Überwindung auch hatte, in Nordamerika durch den Slave Trade, wäre eine bestimmte Grundenergie gar nicht gewesen, die Musik so bewegt hätte. Ja. Auch dann zurück zu spielen nach Europa oder nach Afrika. Ich schlage so einen Bogen am Ende, wo ich einen afrikanischen Künstler erwähne, der eben selber vom amerikanischen Jazz so abgeholt wurde und dann stärker in seinem Kontext geguckt hat, wo kommt denn eigentlich Jazz her? Also diese Zyklizität, dass die Musik in der Lage ist, um die Welt zu wandern, heute wieder zu anderen Kulturen zu sprechen, ist etwas, was mich sehr bewegt hat. Und ich denke, das ist eben das, wo wir vorher drüber gesprochen haben, ein Bewusstsein für etwas Globales, etwas Entscheidendes, was uns Menschen heute prägt. Und das ist schön, wenn wir das in Kultur wiederfinden, aber eben auch in unserem Glaubensleben. Deswegen sind auch viele Spiritual-Jazz-Künstler Leute, die wirklich sozusagen so eine, naja, weltumspannende Sicht versuchen zu integrieren. Weil da kannst du mit kultureller Aneignung nicht weiterkommen, weil du hast eine afrikanische Band und die sagen, unsere Mission ist es, alle Leute mit unserer Musik zu erreichen. Da wird schwierig zu sagen, aber ihr seid doch, nein, wir sind aus Südafrika, aber wir machen Musik für die Welt.
Uwe, es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir zu reden. Und ich will auch nicht vergessen, darauf hinzuweisen, dass auch unser Jingle von dir arrangiert wurde. Mhm. Manche haben die Melodie vielleicht erkannt. Mhm. Ich sage nur so viel, es hat was mit Martin Luther zu tun.
Richtig.
Vielleicht noch ein Wort zu dem Raum, in dem wir hier sitzen. Im Schallarchiv des Liturgiewissenschaftlichen Instituts der VELKD an der Uni Leipzig. Ich sehe hier viele Schallplatten, CDs, Musikkassetten und ganz viele Gesangbücher.
Richtig. Wir haben hier natürlich Teil unserer Gesangbücher mitlagert, aber das Schallarchiv besteht eben aus 50, 60, 70 Jahren Popmusikgeschichte in deutschen Kirchen, Ost und West. Und die spannenden sind in der Tat die, würde ich sagen, die Kassetten und vor allen Dingen die Tonbänder, die sind hier schwer zu sehen, weil dort viel aus gemeindlichem Kontext aufgezeichnet wurde an Musik, die jetzt nicht so verbreitet werden durfte. Die Schallplatten sind schon das, was sozusagen der kommerziellere christliche Popmusikmarkt bietet, genauso wie unsere CDs. Man merkt daran diesen ungebrochenen Willen sozusagen der Übersetzungsarbeit des Evangeliums. Und ich fühle mich in den Räumlichkeiten immer sehr inspiriert, weil ich denke, das ist etwas, was mich als Künstler auch jeweils anspornt, da dran zu bleiben, dass Musik eben nicht stehen bleibt.
Steht das Schallarchiv der Öffentlichkeit zur Verfügung?
Ja, genau, unbedingt. Wir haben alles da zum Abspielen und man kann auch für private Zwecke mal aufnehmen.
Gut, Uwe, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und alles Gute natürlich für dein Projekt Global Songbook.
Danke.
Und an unsere ZuhörerInnen sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne, Frank.
Tschüss.